Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Jede Datenplattform, jeder Social Media Provider hat ein unglaublich genaues Profil. Und tatsächlich ist dieser Austausch, ja, dass sie ihre Daten hergeben und dafür im Gegenzug einen Service erhalten.
So beschreibt Johannes Koch von Hewlett-Packard Enterprise das gängige Geschäftsmodell von Facebook, YouTube, TikTok oder anderen Social-Media-Plattformen. Doch genau dieses Geschäftsmodell, das lockt zunehmend Kriminelle an. Die wollen ja bekanntlich Profildaten erbeuten, das ist schon seit längerem ein begehrtes Ziel. Doch seit einigen Monaten, da wollen sie noch mehr und damit haben sich dann auch die digitalen Angriffe auf diese Kommunikationsplattformen ziemlich verändert. Mein Kollege Peter Welchering beobachtet das Treiben. Was passiert da gerade, Peter?
Ja, man muss einfach sehen, dass sich die Angriffsstrategie erweitert hat und ständig erweitert. Also beispielsweise Accounts auf Kommunikationsplattformen, auf Social-Media-Plattformen, die wurden ja schon immer gehackt, das ist klar. Aber die Daten, die man da erbeuten kann, die sind auch viel wert. Persönliche Vorlieben, Verhaltensprofile, Follower-Daten oder Nutzerprofile und Austauschprofile. Und da gibt es ja dieses alte Sprichwort, dass Facebook eher wisse, dass es mir schlecht geht, als ich das weiß. Und dieses Wissen, das ist natürlich auch der organisierten Kriminalität, der digitalen Kriminalität viel wert, immer schon viel wert gewesen. Aber die geben sich nur mit diesem Wissen jetzt nicht zufrieden, sondern die gehen in der Angriffsstrategie eben weiter. Die IT-Infrastruktur in Unternehmen und auch sogenannte kritische IT-Infrastruktur wird eben zunehmend über Kommunikationsplattformen angegriffen. Und da etabliert sich gerade sozusagen so eine Art dritter Bereich in Sachen Kommunikationsplattformkriminalität. Also der erste Bereich war und ist natürlich nach wie vor das Abgreifen persönlicher Daten, persönlicher Profile, Identitätsklau sogar. Der zweite Bereich, der geht von genau diesem Identitätsklau aus und stellt so eine Art Erweiterung dar. Accounts von Prominenten, Politikern, Journalisten, aber auch Fachleuten, die werden übernommen und anschließend werden die genutzt, um Desinformation zu betreiben, Propaganda zu streuen. Und als dritter Bereich, da hat sich eben jetzt ergeben, Zugriffe über Instagram, Telegram, Facebook und Co., die finden statt, um gezielt auf Computernetzwerke darüber zuzugreifen, unternehmensinterner und andere Geheimnisse auszuspionieren und auch um zu sabotieren. Also ein neues Kriminalitätsphänomen, das die IT-Sicherheitsexperten gerade doch ziemlich beunruhigt.
Und was da genau passiert, wenn Kriminelle über Kommunikationsplattformen Daten ausspähen, sabotieren oder Desinformationen betreiben, das haben wir uns erklären lassen.
Bei Discord ist es so, dass es eine sehr beliebte Plattform bei Foren, bei Gamern und anderen Bereichen ist. Und damit wird es natürlich auch interessant, Accounts zu übernehmen. Und was dort passiert ist, ist im Prinzip, dass man ältere Einladungslinks wieder aktivieren konnte. Und die hat man im Hintergrund modifiziert und das an unbedarfte Benutzer geschickt, die sich dann drauf reingeklickt hatten. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass ich entweder Infostealer runterlade oder im weiteren Fall auch Trojaner bzw. Ransomware-Software. Oder es kommt auch zu einem Account-Takeover, was natürlich spannend sein kann, dass man dann das wieder dazu nehmen kann, um andere angreifen und ausbeuten zu können.
So schildert Thomas Böhle von Checkpoint Software Technologies die aktuelle Lage. Und dabei dachte man eigentlich, dass nach dem großen Zwischenfall im Jahr 2023 die Kommunikationsplattform Discord die Sicherheitsprobleme in den Griff bekommen hätte. Tatsächlich wurde viel getan. Von der Zwei-Faktor-Autorisierung über regelmäßige Suche nach Fake-Accounts bis zur kontinuierlichen Identitätsüberprüfung. Aber das reicht bei Discord genauso wenig wie bei Facebook, Instagram und anderen.
Viele benutzen beispielsweise ihren Browser oder eine eigene App. Also für Mac oder für andere Systeme gibt es eine eigene Applikation, die ich auf dem Betriebssystem laufen lassen kann, um beispielsweise WhatsApp-Messaging zu machen. Und das ist nicht unbedingt immer von den Standardsicherheitssystemen abgesichert. Das heißt, dort habe ich im Prinzip eine Art Shadow-IT, wo Dinge ausgetauscht werden. Und damit habe ich auch den Weg ins Business.
Auch die Kommunikations- und Social-Media-Plattformen müssen mehr tun. Der Vorschlag von Thomas Böhle.
Man braucht so eine Art Digital Twin, das heißt, dass ich eindeutig nachweisen kann, wer ich bin. Das hat natürlich dann in einigen Bereichen auch eine Konsequenz. Viele Poster im Internet sind sehr mutig, weil ihre Identität nicht preisgegeben ist. Also ich denke, das ist im Prinzip der Knackpunkt, dass ich eindeutig nachweisen kann, wer ich bin. Und die Frage ist, wie geschieht das? Geschieht das über eine Metaebene? Das habe ich irgendeine Clearingstelle, wo ich nach wie vor, gerade in Bereichen, wo es politisch kritisch ist, unabhängig oder anonym sein kann, ohne politisch verfolgt zu werden. Aber auf der anderen Stelle brauche ich natürlich ein Element oder Maßnahmen, um nachweisen zu können, dass ich auch der berechtigte Betreiber der Forderung bin.
Hinzu kommt, die Benutzer stärker für diese Art der digitalen Angriffe zu sensibilisieren und europäische Plattformen mit hohem Sicherheitsniveau aufzubauen. Das hält sogar der Manager eines amerikanischen IT-Unternehmens für eine gute Idee. Johannes Koch von Hewlett-Packard Enterprise.
Europa wächst jetzt aus dem Tiefschlaf auf, ja, dass wir merken, ja, in dem jetzigen geopolitischen Kontext ist das vielleicht nicht ganz die beste Idee, dass man praktisch de facto alle Datenplattformen entweder in Amerika oder in China hat, ja, und Server macht eigentlich nichts damit.
Und da sind wir dann wieder in der Souveränitätsdiskussion. Bekäme es denn eine europäische Kommunikationsplattform mit diesen Angriffen auf Nutzer und deren Accounts bis hin zu Unternehmensnetzwerken nicht zu tun, Peter?
Naja, da muss man sagen, also mit dieser Form von Kriminalität, da haben alle zu tun. Davon sind alle Plattformen betroffen. Dem kann sich einfach keiner entziehen. Aber die Plattform selbst, die kann natürlich einiges tun, um für Kriminelle möglichst unattraktiv zu werden. Etwa dieser digitale Zwilling, von dem Thomas Böhle sprach, mit Zwei-Faktor-Autorisierung oder Mehrfaktor-Autorisierung sogar, wäre so ein Ansatz. Dann hängt es davon ab, welche persönlichen Daten der Nutzer denn tatsächlich an diese Plattform abgibt. Also welche persönlichen Daten von ihren Nutzern die Plattform sammelt und zu Profilen verarbeitet. Und je mehr persönliche Daten abgegriffen werden, umso attraktiver ist so eine Plattform für Kriminelle. Und es hängt auch davon ab, wie schnell und effizient eine Plattform bei Missbrauch, etwa einem Identitätsdiebstahl, vorgeht. Zügiges und konsequentes Handeln macht diese Plattform dann eben bei Kriminellen unattraktiv. Und da haben die amerikanischen Plattformbetreiber, gerade die, wirklich noch einiges zu tun.
Aber bleiben wir mal beim digitalen Zwilling in Sachen Sicherheit und Abwehr von digitalen Angriffen. Bringt der doch eigentlich nicht mehr als eine Klarnamenpflicht?
Ja, beides hängt davon ab, wie die Geschäftsprozesse wirklich ganz konkret aufgesetzt sind, mit denen eben digitale Angriffe abgewehrt werden oder mit denen Missbrauch verhindert werden soll. Also der digitale Zwilling hat einfach den Vorteil, dass der Netzbenutzer, der Social-Media-Benutzer zum Beispiel, seine bürgerliche Identität, seinen Namen und so weiter nicht preisgeben muss. Und das ist in verschiedenen Bereichen und Staaten durchaus wichtig, um nach geäußerter Kritik nicht erhebliche Nachteile zu bekommen. Über eine unabhängige Clearingstelle kann dann oder könnte im Bedarfsfall der Nutzer seine Identität nachweisen. Der Fake-User könnte so enttarnt werden und sanktioniert werden. Insofern kommen wir ohne Identitätsprüfung an irgendeiner Stelle nicht aus. Aber wie die stattfindet, das ist die Frage. Und das muss eine staatsferne, unabhängige und vertrauenswürdige Stelle sein, damit weder Sicherheitsbehörden noch irgendwelche Detekteien oder Organisationen, die bestimmte Menschen mit bestimmten Ansichten bekämpfen wollen, eben an diese Identität gelangen.
Das heißt aber auch, Peter, dass eine solche Clearingstelle nicht beim Plattformbetreiber angedockt sein kann.
Ja, das empfehlen tatsächlich viele Experten. Das darf sie nicht sein, aber eine solche Clearingstelle darf eben auch nicht von Behörden oder mächtigen Organisationen erpressbar sein. Und das müsste beim Aufbau einer europäischen Plattform eben sehr sorgfältig bedacht werden, auch entsprechend kommuniziert werden. Und dabei sind auch Konstruktionen denkbar, bei denen ich meine bürgerliche Identität etwa nicht gegenüber einer Clearingstelle offenlegen muss. Das würde heißen, dass ich eben nicht nur pseudonym im Netz unterwegs sein kann, wie das dann so oft angedacht ist, sondern auch anonym. Bisher ist es ja bei diesen Clearingstellen immer nur anonym möglich. Um nachweisen zu können, dass ich der berechtigte Treiber des Accounts bin, nennen wir ihn mal Deutscher Michel, würde es dann ausreichen, dass ich hinterlege, dass bestimmte Identitätsmerkmale von meiner bürgerlichen Identität unterschieden bei der Clearingstelle eben abgreifbar und abrufbar sind.
Was könnte das genau sein? Wie sähe das aus?
Ja, angefangen von einem Passwort, einer Parole bis hin zu gestuften Berechtigungsprozessen über anonyme Mailadressen kann das eben sorgfältig Identitätsverfahren konstruiert werden. Nur findet man dann natürlich nicht mehr die Zustimmung solcher Plattformbetreiber, insbesondere der großen Internetkonzerne in den USA, weil die wollen natürlich alles über ihre Nutzer wissen und die brauchen dann die Identität, um diese Daten monetarisieren zu können.
Social-Media-Plattform als Sprungbrett für Cyberangriffe und was man dagegen tun kann, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.